Die rote Brause, und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Kriminalisiert, stigmatisiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. So ergeht es vielen drogengebrauchenden Menschen. Die Anzahl der Menschen, die an den Folgen des Konsums illegaler Substanzen sterben, ist über die letzten Jahre immer mehr angestiegen. Berliner Initiativen der Drogenhilfe, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe gedenken am kommenden Dienstag verstorbenen DrogengebraucherInnen und stehen gemeinsam ein für ein menschenwürdiges Leben mit Drogen. Für einen tieferen Einblick in das Thema habe ich mich mit Sozialarbeiter Marc und Andreas von der Suchtselbsthilfe Yes getroffen. Ich treffe Andreas und Marc in einer Kontaktstelle für Drogenabhängige im Südosten Berlins. Den ganzen Tag hat es schon in Strömen geregnet. Der Sommer ist abgekühlt. Sonst ist auf dem Bürgersteig vor der Kontaktstelle viel los. Heute Abend ist niemand da. Die Mitarbeitenden räumen gerade zusammen und bereiten den Feierabend vor.
Ich muss kurz meine Maske auspacken.
Ich trete in den großen und hellen Vorraum der Kontaktstelle ein und lerne zuerst Andreas kennen.
Hallo.
Andreas arbeitet bei Yes Berlin in der Suchtselbsthilfe. Yes ist ein bundesweites Netzwerk von Gruppen, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen, die sich für die Interessen und Bedürfnisse drogengebrauchender Menschen engagieren. JES ist kurz für Junkies, Ehemalige und Substituierte. Yes ist aber auch die Antwort auf den Slogan Just Say No, den Nancy Reagan im Krieg gegen Drogen prägte. Das Netzwerk setzt sich für ein menschenwürdiges Leben mit Drogen ein und kritisiert die Kriminalisierung von DrogengebraucherInnen.
Drogengebraucher und Gebraucherinnen besitzen ebenso wie alle Menschen ein Recht auf Menschenwürde. Sie brauchen es nicht erst durch abstinentes und angepasstes Verhalten zu erwerben. Es ist halt das Problem gewesen, dass in der Suchthilfe für Schwerstabhängige immer so vorausgesetzt wurde, dass die Leute das nicht machen wollen dürfen. Man hilft ihnen nur unter der Voraussetzung, dass sie ein Versprechen abgeben, das nie wieder zu tun oder so, was völlig Absurdes ist es eigentlich gewesen, so, ne? Anstatt sich einfach mal damit abzufinden, dass man die Leute substituieren kann und dass die dann sehr erfülltes, durchaus erfolgreiches Leben, also in dieser Gesellschaft durchaus auch irgendwas zurückgeben können dann oder ein ganz normales Leben führen können. Da muss man gar nicht so abstrakte Worte versuchen.
Erklärt Andreas den Status quo von DrogengebraucherInnen in unserer Gesellschaft. Er ist länger als ein halbes Leben süchtig, wie er selbst sagt, und spricht daher neben seiner Tätigkeit bei Yes aus eigener Erfahrung. Sein Steckenpferd ist derzeit die Substitution, eine Therapieform also, die mit Ersatzmitteln bei Opiatabhängigkeit arbeitet und die die deutsche AIDS-Hilfe als Goldstandard in der Behandlung von Opiatabhängigkeit bezeichnet. Sie trage zur gesundheitlichen Stabilisierung sowie gesellschaftlicher Teilhabe der PatientInnen bei und helfe Todesfälle zu vermeiden. Letztes Jahr starben 1398 drogengebrauchende Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 9,6%. Drogentote werden diese 1398 Menschen genannt. Eine eigentlich unzutreffende Bezeichnung. Denn die meisten drogengebrauchenden Menschen sterben an den Folgen des Konsums illegaler Substanzen und nicht am Konsum selbst.
Wir werden ja stigmatisiert und kriminalisiert und dadurch verlieren halt auch viele Leute ihre Wohnung und verlieren den Halt komplett. Und da ist einiges im Argen im Hilfesystem.
Erklärt mir Andreas. Am 21. Juli wird seit über 20 Jahren den verstorbenen DrogengebraucherInnen gedacht. Auch dieses Jahr. Es ist ein Tag der Trauer und des Gedenkens, aber nicht nur.
Der Gedenktag ist natürlich nicht nur Ausdruck der Trauer, sondern auch Protest gegen verfehlte Drogenpolitik. Die 1398 Tote, die im letzten Jahr gezählt wurden, wären natürlich durch eine andere, durch eine menschlichere, durch eine weniger repressive Drogenpolitik vermeidbar gewesen.
Sagt Marc, der mittlerweile mit Andreas und mir im Vorraum der Drogenkontaktstelle am Tisch sitzt. Marc ist Sozialarbeiter und arbeitet seit 5 Jahren im Bereich niedrigschwellige Drogenhilfe und akzeptierende Drogenarbeit. Es ist das erste Mal, dass ich in einer Drogenkontaktstelle sitze. Bisher kannte ich sie nur von außen. Orte in der Stadt, vor denen viele Menschen stehen. Orte, an denen ich zugegebenerweise vorbeilaufe und mich nicht ganz wohlfühle. Es sind Orte, mit denen ich selbst nichts zu tun habe, die von einer Realität erzählen, die ich nicht kenne. Alles Teil des Stigmas, der Kriminalisierung von DrogengebraucherInnen in unserer Gesellschaft. Wie würde ich wohl einem solchen Ort im Alltag begegnen, wenn eine gute Versorgung von Drogengebrauchenden die Norm wäre und DrogengebraucherInnen ganz normal in der Gesellschaft leben könnten? Während Andreas für uns Tee aufgießt, zeigt Marc mir die Räumlichkeiten. Im großen hellen Vorraum gibt es eine Station zur Spritzenvergabe. Wir gehen die Treppen hoch und Marc zeigt mir einen Raum, an dessen Wand Tische aufgereiht sind. Davor stehen Stühle. Es ist super clean hier. Alles ganz weiß.
Das ist halt der Druckraum. Also hier sind 6 Plätze, 7 Plätze, um zu injizieren.
Ich merke, wie das Stigma des verwahrlosten Junkie auch in mir resoniert.
Besucher können hier Opiate, Amphetamine oder Kokain spritzen oder sniffen.
Ich komme kaum darauf klar, dass dieser Ort so steril ist, so sauber, so nett irgendwie.
Den Rauchraum, der ist vielleicht ein bisschen kleiner, halt aber auch ganz schön. Hier können die Besucher Heroin rauchen.
Okay.
Genau, oder halt Crack. Also,
Der dritte Raum ist zur medizinischen Versorgung. Im Vorraum setzen wir uns zurück an einen Tisch. Aus den mintgrünen IKEA-Tassen dampft der heiße Tee. Das Treffen hier ändert auch meinen Blick auf Drogengebrauch und lässt mich meine eigenen Vorurteile hinterfragen, die einer alten Idee entstammen, wie Marc mir erklärt.
Bei Drogengebrauchern herrscht halt immer noch das Leidensdrucktheorie. Also davon ist man früher immer ausgegangen, dass umso mehr Leid ich einem Menschen zufüge, umso mehr nötige ich ihn dazu, Hilfe anzunehmen. Also was genau das Gegenteil halt bewirkt hat, so dass Leute einfach nicht im Hilfesystem angekommen sind. So, und wo halt dann auch Familien immer wieder geraten wurde, halt gib ihm kein Geld, nimm mit dem keinen Kontakt mehr auf, lass ihn links liegen und so. Und erst wenn er keinen weiteren Ausweg mehr weiß, dann wird er endlich auf Therapie gehen. Aber das stimmt nicht so. Wenn er keinen weiteren Ausweg mehr weiß, dann stirbt er.
Die Vorstellung, dass Abstinenz die erste und einzig notwendige Maßnahme für DrogengebraucherInnen sei, ist eine veraltete Überzeugung, die immer noch in der Gesellschaft und Politik vorherrscht. Aber was den Menschen wirklich helfe, sei etwas anderes.
Als Sozialarbeiter in der akzeptierenden Drogenarbeit gucken wir auch nicht auf den Konsum. Wir akzeptieren den Konsum, sondern wir gucken auf die Krise. Aber sobald halt jemand abstürzt, da wird halt nicht darauf geguckt, halt, dass die Person wohnungslos ist, dass die Person schlimme Dinge erlebt hat, aus dem Leistungsbezug gefallen ist, etc. und so weiter, sondern dann steht dann die Sucht einfach im Vordergrund. Und dann geht dieser Paternalismus wieder los, dass man der Person als allererstes erklärt, du musst abstinent werden, du musst einen Entzug machen und dann kann es irgendwie weitergehen. Aber in vielen Fällen ist der Konsum nicht das Problem, sondern die damit verbundenen Krisen.
Ja, und die Kriminalisierung durch den Konsum, das macht halt auch viel aus, dass man immer in illegalen Szenen unterwegs ist, dass man schlechtes, sehr schlechte Qualität, dass man das überhaupt nicht einschätzen kann, oft, dass man sich dafür Gifte reintut. Wir haben in Berlin hier eigentlich ein Drug-Checking, das ist seit 2 Jahren eigentlich von unserer Regierung so gewollt. Und die Gelder dafür, die fließen auch schon seit 2 Jahren und das steht im Koalitionsvertrag drin, bis heute. Kriegen die das nicht auf die Reihe, das wirklich anzubieten? Und das wäre ein großer Schritt für viele.
Was muss sich also verändern?
Ich würde mir von meinem Land wünschen, dass die einen die Möglichkeit geben, das zu regulieren, wie auch immer. Ich bin nicht der Meinung, dass man Heroin freigeben sollte, dass das sich jeder irgendwo kaufen kann oder so. Die gibt es und das wäre sehr wünschenswert, wenn man das einfach mal zur Kenntnis nimmt und nicht da am letzten Glied fürchterlich rumprockelt, Gefängnisse vollstopft. Das kann es nicht sein. So, ne? Das hilft der Gesellschaft ja auch.
Ich würde mir wünschen, dass es Menschen in Krisen so einfach wie möglich gemacht wird, Hilfen anzunehmen. Also dass auch die Bedingungen, sozialarbeiterisch aktiv zu werden, vereinfacht werden.
Dass die Leute, die betroffen sind, sich zusammenschließen. Das ist halt auch wirklich wichtig, dass nicht jeder da in seinem eigenen Bereich nur rummacht und sich womöglich noch abgrenzt. Die anderen, die sind ja doch noch mehr wert. Irgendwie solche Geschichten. Sondern dass wir wirklich uns vernetzen und zusammenarbeiten.
An der Kundgebung zum Internationalen Gedenktag für verstorbene DrogengebraucherInnen können alle teilnehmen, die Verstorbenen gedenken wollen oder Solidarität zeigen möchten. Die Kundgebung findet statt nächsten Dienstag am 21. Juli um 16 Uhr am Cottbusser Tor. Wer seinen eigenen Angehörigen gedenken und ihre Geschichte aufschreiben möchte, kann sie auf der Webseite von YES unter Gedenktag teilen. Falls ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, findet ihr super wichtige Artikel und Perspektiven rund um das Thema Drogen auch im Dossier des aktuellen Missy Magazine. Im Videoformat Schornsteinpapier berichtet zudem Sick aus seiner Vergangenheit als Suchtkranker. Zu finden bei YouTube. Apropos YouTube.